RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 14. August 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujastuti, Indah, Said, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Unun hören Sie die Schlagzeilen. Presiden Wonta der Protection von Bhinneka Tunggal Ika bei Nationalem Pfadfindertreffen bei. Presiden überreichte einen Grundbrief in Jember. Nachdem aus Bauwirt Jember Flughafen einen Hatz-Einschiffung Flughafen werden. Presiden weichte Jember Fashion Karneval ein. PT Pindad stellt Kampffahrzeuge im Habibi Festival aus. Pariaman Expo ist ein Mittel für lokale Produkte. Unun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat heute der Prozession von Bhinneka Tunggal Ika oder Einheit in der Vielfalt beim 11. Nationalen Pfadfindertreffen beigewohnt. Das Treffen findet vom 13. bis 21. August 2017 im Zeltlager Cibubur in Jakarta statt. Dieses Treffen wird gleichzeitig des 56. Nationalen Pfadfindertages durchgeführt. Der Eid von Bhinneka Tunggal Ika wurde dabei geschworen. In seiner Rede sagte der Leiter der Nationalen Pfadfinderbewegung, Adiaksa Daud, dass dieses Treffen ein kompletter Treffung der tausendjährigen Generation und der C-Generation sei. Einige konkrete Programme werden implementiert, damit die Pfadfinderbewegung ihre Mitglieder vorbereitet, den globalen Herausforderungen zuvorzukommen. Etwa 15.000 Pfadfinder aus 34 Provinzen und von 114 Städten in ganz Indonesien, die von 16 bis 25 Jahre alt sind, nehmen an dem Pfadfindertreffen teil. Einige Vertreter aus Partnerländern seien auch dabei beteiligt. Der indonesische Präsident Joko Widodo überreichte wieder einen Grundbrief für die Gesellschaft in Ostjava, vor allem im Bezirk Jember. Die Überreichung des Grundbriefs ist ein Teil der nationalen Hauptregierungsprogramme. In seiner Rede sagte Joko Widodo, dass die Gesellschaft, die den Grundbrief erhalten habe, ihn gut verwenden könne, um die Wirtschaft dort zu fördern.
Gunakan sertifikat ini sebaik-baiknya, kalau tidak.
Bitte verwenden Sie den Grundbrief gut. Wenn der Grundbrief für Garantie in der Bank nicht verwendet wurde, sollte er im sicheren Ort auch bewahrt werden. Wenn der Grundbrief für die Garantie in der Bank verwendet wurde, könnten Sie tun, aber Sie sollen gut dafür berechnen. Der Präsident Joko Widodo überreichte den Grundbrief für 2.850 Bürger, die aus 8 Bezirken und Städten in Ostjava kommen. Sie kommen aus Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Pasuruan, Situbondo und die Stadt Probolinggo. Des Weiteren sagte der indonesische Minister für die Landwirtschaft und Raumgestaltung, Sofyan Jalil, dazu, Es gebe mindestens 2,7 Millionen Hektar Grundstücke in der Provinz Ossiafa. 1,1 Millionen davon haben schon den Grundbrief. Die Regierung setzt sich das Ziel, dass etwa 600.000 Hektar Fläche in Ossiafa in diesem Jahr den Grundbrief haben können. Der Ausbau des Flughafens Noto Hadinegoro im Bezirk Jember, Ossiafa, wird bald Realität sein. Dies wurde direkt vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo während seines Arbeitsbesuchs im Bezirk Jember am Sonntag, den 13. August, bestätigt. Der Präsident sagte nach der Verteilung von 1725 indonesischen Hilfeleistungskarten für die Schüler oder Kartu Indonesia Pintar KIP in der 7. staatlichen Mittelschule von Jember, dass der Ausbau von Jember Flughafen im Jahre 2018 beginnen werde. Präsident zufolge werde die Start- und Landebahn ausgebaut und das Terminal vergrößert werden. Die Erweiterung des Flughafens wird bis 2019 abgeschlossen sein. Neben der Erweiterung wird der Flughafen auch den Hatz-Einsiefung-Flughafen werden. Es wird im Jahr 2019 abgeschlossen sein. Es dauert 2 Jahre. Im Hinblick auf die Kosten erklärt das Stadtoberhaupt, dass die Zentralregierung den Haushalt vorbereitet hat, sodass der Ausbau des Flughafens, auch bekannt als Jember Flughafen, bald abgeschlossen sein wird. Präsident sagte, dass die Zentralregierung das Budget im Wert von 34 Millionen US-Dollar für den Ausbau des Jember Flughafens zur Verfügung stelle. Es gibt überhaupt kein Problem, wir haben alles überprüft, sagte Präsident weiter. Der Ausbau des Noto Hadinegoro Flughafens diene dazu, die Beförderung von Menschen und Gütern zu beschleunigen, sowie den Eintritt der Investitionen in den Bezirk Jember und in anderen nächsten Regionen anzukurbeln. Präsident Joko Widodo eröffnete gestern im Bezirk Jember Ossiafa die 16. Jember Fashion Carnival Show 2017. In seiner Rede setzte Präsident Joko Widodo das jährliche Kunst- und Kulturereignis. Laut ihm sei Jember Fashion Carnival auch im Vergleich zu ähnlichen Kulturkunsten in anderen Regionen der Welt gut. Er sagte, der Jember Fashion Carnival sei sehr gut vorbereitet. Der Präsident hofft, dass der Jember Fashion Carnival verbessert werden könnte, um eine internationale Veranstaltung zu werden, die regelmäßig stattfindet. Er hofft auch, dass Jember ein Beispiel für andere Regionen in ganz Indonesien sein könnte, um der Welt das Potenzial seiner Künste zu zeigen.
Jember ini sudah menjadi kota karnaval Indonesia. Sudah menjadi ikon.
Jember ist bereits eine Karnevalstadt Indonesien. Jember ist ein Symbol geworden. Nicht nur Jember, aber Indonesien. Das sollte auch entwickelt werden. Ich habe auch Minister für Tourismus und Minister für Bildung und Kultur angewiesen, mit Dinan Faris zusammenzuarbeiten, um für Jember Fashion Carnival, den in Indonesien jährlich stattfindet, weltweit zu werben. Dazu werden wir in jeden 3 Jahren internationalen Jember Fashion Carnival veranstalten. Darüber hinaus erwähnte der Präsident auch, dass der Jember Fashion Carnival die richtige Dynamik für die Entwicklung der Kreativwirtschaft der Nation ist. Der 16. Jember Fashion Carnival hat Victory zum Thema. Das Thema wird in 10 einzigartige Unternehmen präsentiert, die die Reise des Jember Fashion Carnivals auf die internationale Leistung beschreiben. Verschiedene Veranstaltungen wie Kinderkarneval, Kunstkleidungskarneval, Wunderbarer Archivel Karneval Indonesien und Grand Karneval finden im Jember Fashion Karneval statt. Die indonesische Verteidigungsindustrie PT Pindad hat an der Messe während des Habibi Festivals 2017 teilgenommen. Sie fand von 7. bis 13. August 2017 im Ausstellungsgelände dem G-Expo Jakarta statt. Der Direktor der PT Pindad, Abraham Mose, sagte dazu, bei diesem einwöchigen Festival habe die PT Pindad unter anderem 2 Kampffahrzeuge vom Typ Komodo 4x4 und einen Panzer vom Typ Badak mit der Ausgestattung von Kanon 90 mm ausgestellt. Darüber hinaus waren auch die Kampffahrzeuge Anoa 6x6 APC, Komodo 4 Malfir untang buta cusien. Die Fahrzeuge sind bei internationalen Friedensmissionen beteiligt gewesen. Abraham Moses sagte in seiner Pressemeldung in Jakarta, dass auch einige andere Konzerne wie die nationale Flugzeugindustrie PT Dirgantara Indonesia und die nationale Schiffwerftindustrie PT PAL beteiligt seien. Dies diene dazu, die Fortschritte in der indonesischen Technologie und die Innovationen der indonesischen Nation zu zeigen. Die Staatsregierung von Pariaman in West Sumatra veranstaltet vom 13. bis 19. August 2017 die Pariaman Expo. Dieses Expo ist ein Mittel, um für die Handwerkprodukte von den Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen in Pariaman zu werben. Der Bürgermeister von Pariaman, Muklis Rahman, teilte gestern der Presse mit, dass es ein Momentum sei für die lokale Handwerkprodukte, die Entwicklungsergebnisse, das lokale Wirtschaftswachstum und andere lokale Potenziale zu werben. Die Stadtregierung Pariaman habe hart gearbeitet, um die Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen in Pariaman zu entwickeln, sagte Muklis Rahman weiter. Im Zufolge sollten wir die Gemeinschaft daran erinnern, um die lokalen Produkte zu lieben. Trotz der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft sollten die lokalen Produkte nicht beseitigt und nur einen Gast in ihrer eigenen Heimat werden, fügte Muklis Rahman hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.744,44 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.733,94 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.323 Rupiah. Und nun zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema Pathfinder. Beste nächste Nachfolger der Nation. Heute, 14. August 2017, feiert das indische Volk den Nationalen Pathfindertag. Man kann die Geschichte der indischen Pathfinderbewegung mit der Geschichte des Gründers der Weltpathfinderbewegung, Lord Robert Baden-Powell, nicht trennen. Baden-Powells Erfahrungen waren der Grund für die Erziehung der britischen Jugendlichen, die später zu einer Pathfinderbewegung sich entwickelte. In Indonesien wurde die Pathfinderbewegung von der Regierung mit der Ausgabe des Präsidialerlasses Nummer 381 von 1961 über die Pathfinderbewegung anerkannt. Dieses Dekret setzt die Pathfinderbewegung als die einzige Pathfinderorganisation, die zugewiesen wird, um die Pathfinderbildung für indonesische Kinder und Jugendlichen zu veranstalten. Die Pathfinderbewegung ist eine der Aktivitäten der nicht formalen Bildungsorganisationen in der Schule, die viele Vorteile direkt oder indirekt für ihre Mitglieder bietet. Die Pathfinderbewegung lehrt verschiedene Fachgebiete sowie die Bildung von geistigem und gutem Verhalten. Durch Pathfinder-Aktivitäten können die Mitglieder ihre Talente und Interessen ausrichten und erforschen. Das ist, weil die Pathfinder jedes Talent und Interesse ihrer Mitglieder setzen. Darüber hinaus wird das Pathfindertum auch ein Ort, um sie in Übereinstimmung mit dem Feld, an dem sie interessiert sind, zu erleichtern. In der Pathfindern können die Mitglieder die in der Schule gelernten wissenschaftlichen Theorien ausüben und können sie direkt beweisen. Damit sie ihre Intelligenz und ihre Fähigkeiten verbessern können. Pathfinder in dieser modernen Ära sind sehr wichtig, vor allem bei der Entwicklung der Natur des Patriotismus und Nationalismus bei Jugendlichen. Darüber hinaus kann die Pathfinderbewegung auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unter ihren Mitgliedern fördern. mit der Beschleunigung der technologischen Strömungen und der Ära der Globalisierung sowie der Terrorismusangriffe und der zyklischen Zirkulation von Drogen wurde die Pfadfinderbewegung die richtige Wahl als Forum für Jugendbildung. In erster Linie zur Bildung und Verbesserung der menschlichen Qualität führen. Um eine junge Generation zu produzieren, die eine Persönlichkeit intelligent und verantwortlich für die Nachhaltigkeit des Nationenaufbaus hat. Die Pfadfinderbewegung macht seine Mitglieder zu optimistischen Bürgern, sich den Herausforderungen zu stellen. Für Pfadfindermitglieder ist die Herausforderung kein Hindernis. Im Gegenteil, Herausforderungen bieten eine Chance und Motivation, kreativ zu sein. Soweit Kommentar.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse, die am 14. August passierten wie folgt. Die Schlacht von Badajoz war einer der ersten größeren Siege der Truppen Franzos während des Spanischen Bürgerkriegs. Die Schlacht fand am 14. August 1936 statt. Am Nachmittag des 14. August griffen die nationalistischen Kräfte nach der Besetzung der Stadt an. Eine Einheit der spanischen Fremdenlegion strömte singend die Puerta de la Trinidad. Aber die entschlossenen Verteidiger wehrten mehrere Wellen der Angreifer mit Maschinengewehr Feuer ab. Die Legionäre nahmen auf ihre Verluste keine Rücksicht und führten ihre Angriffe fort. Ein von einem gepanzerten Fahrzeug unterstützter Angriff wurde schlussendlich zum Durchbruch. Es kam zu einem Kampf Mann gegen Mann und die Legionäre töteten alle Verteidiger der republikanischen Stellung. Die Verluste waren jedoch sehr hoch. Die 16. Kompanie allein verlor 80 Mann. Alle Offiziere und Unteroffiziere dieser Kompanie außer einem Leutnant sowie einem Korporal fielen. Als Villasur-Expedition benannt nach ihrem Kommandeur Pedro de Villasur wurde von einer spanisch-indianischen Streitmacht des Vizekönigreichs Neuspanien 1720 unternommene Vorstoß in das Gebiet der nordamerikanischen Great Plains bezeichnet. Der Zweck dieser Expedition bestand darin, Erkundigungen über französische Aktivitäten in diesem Raum einzuholen, diese nach Möglichkeit zu unterbinden und ferner den spanischen Anspruch auf dieses Gebiet erneut geltend zu machen. Am 14. August 1720 wurde die Expeditionsstreitmacht im Gebiet des Zusammenflusses von Platte River und Lob River im heutigen US-Bundesstaat Nebraska von einer weit überlegenen Streitmacht von Pane und Otto Kriegern angegriffen. Während des nur kurzer Zeit dauernden Kampfes kam ein großer Teil der Expeditionsteilnehmer, darunter auch Villasur, ums Leben. Die Diamantenmine The Big Hole im südafrikanischen Kimberley wird geschlossen. Seit 1871 wurden hier insgesamt 2722 Kilogramm Diamanten gefordert und dabei 22,5 Millionen Tonnen Erde ausgehoben. The Big Hole oder Deutsch das große Loch von Kimberley in Südafrika ist das Tagebau-Restloch der ehemaligen Kimberley Mine, aus der bis 1914 Diamanten gefordert wurden. Das Loch wird oft als das größte je von Menschenhand gegrabene Loch bezeichnet. The Big Hole konkurriert um diesen Rekordstatus mit Jagers Fontein, einem Tagebau 110 Kilometer südwestlich von Bloemfontein. The Big Hole ist etwa tiefer. Jagers Fontein hat dafür aber ein größeres Volumen. Die Bezeichnung ist jedoch irreführend. Sie gilt nur bei Beschränkung auf eher einfache Werkzeuge, Dynamit und senkrecht in die Tiefe gegrabene konfesse Ausholungen. Im Jahre 1881 wurde die Organisation De Beers Consolidated Diamond Mines von Cecil John Rhodes und Charles Root ins Leben gerufen. Am 14. August 1914 wurde The Big Hole wegen mangelnder Rentabilität geschlossen. Von einem Stahlgerüst aus kann man in den Abgrund schauen. Es gibt Führungen rund um das Big Hole und ein großes Museum, in dem die Geschichte des Big Hole dargestellt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, di internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema Indonesien exportiert Reis in die Länder am Pazifischen Ozean, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien wird den Reis in drei Länder am Pazifischen Ozean, in die Fidschi-Insel, Samoa und Vanuatu exportieren. Der Reisexportvertrag wurde vom indonesischen Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman mit dem Landwirtschaftsminister jeweiliges Landes in Jakarta am Mittwoch, den 9. August 2017 unterzeichnet. Nach der Unterzeichnung des Vertrags sagte der Minister Amran Sulaiman dazu: Indonesien bietet den Reis mit günstigem Preis in Höhe von 13.000 Rupiah oder 1 US-Dollar an. Im Zufolge haben die Einwohner in diesen drei Ländern 23.000 Rupiah oder etwa 1,7 US-Dollar Reis pro Kilogramm gekauft. Er sagte dazu weiter, dieser exportierte Reis stammte von Ackerbau am Vorort und am Grenzgebieten. Das Landwirtschaftsministerium hat die Ackerboden im Bezirk Lingga in der Inselgruppenprovinz Riau eröffnet. Es bemüht sich weiter darum, die Anzahl des Ackerbodens und die Reisproduktion am Grenzgebiet, vor allem in Merauke, Papua, zu erhöhen. Das Landwirtschaftsministerium hat die Reisfelder auf der Fläche von 10 Hektar angepflanzt. Außer in Merauke wird der Ackerbau in einigen Grenzgebieten planmäßig sofort vermehrt. Indonesien hat vor, kleinen Gewinn vom Reisexport zu nehmen, um die Abhängigkeit von Indonesien zu schaffen, sodass diese aus Indonesien Reis importierten Länder darüber nie beschweren würde, als der Reispreis erhöht würde. Amran Sulaiman beton das es Indonesien sihir an Reis nicht mangeln, obwohl die Zielländer des Reisexport sich weiter vermehren. Im Zufolge sei das Reis vorwärts im Inland sehr gut, da es etwa 1,7 bis 1,8 Millionen Tonnen Reis vorhanden ist. Das ist gleich mit dem nationalen Bedarf für 9 Monate. Er fuhr fort, dass Indonesien auch die Kooperation mit den 3 Ländern für andere Landwirtschaftsprodukte wie Kokosnuss durchführe. Indonesien wird Kokosnuss wieder bepflanzen und die Kokosnusspflanzen am Grenzgebieten anpflanzen. Nach Angaben des indonesischen Landwirtschaftsministeriums betrug der indonesische Kokosnussexportwert im Juni 2017 etwa 27.000 US-Dollar mit dem Handelsvolumen von 71 Tonnen. Außer der Export der Landwirtschaftsprodukte in die 3 Länder wird Indonesien auch Experten im Landwirtschaft- und Gartenbaubereich entsenden, um die Landwirtschaftsprodukte in den 3 Ländern zu steigern. Des Weiteren forderte der Generaldirektor für Plantage im Landwirtschaftsministerium, Bambang, die einheimische Industrie auf, um den Export der Landwirtschaftsprodukte zu unterstützen. Im Zufolge fordere Indonesien nun den Kokosnussexport, da die Nachfrage an diesem Landwirtschaftsprodukt sehr groß ist. Liebe Zuhörer, soweit der im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien mit mir Indah. Wie immer können Sie unser Programm außer auf der Kurzwelle 9525 kHz auch über Livestream www.voi.co.id hören. Heutzutage werden wir Ihnen die Pombo-Insel von Molukken vorstellen. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens in RRI World Service Voice of Indonesia. Liebe Zuhörer, Maluku oder international bekannt als Molukas ist eine der Provinzen in Indonesien. Die Provinz wird die Provinz der 1000 Inseln genannt, da sie schöne kleine Inseln mit ihrer Unterwasserschönheit haben. Deshalb wird die Pombo-Insel ein Reiseziel, das von Touristen besucht werden muss. Die Insel bietet wunderbare Unterwassertouristenziel, das zu einem Mini-Naturschutzgebiet geworden ist. Liebe Zuhörer, die Pombo-Insel liegt in der Mitte der Ambon-Insel und der Haruku-Insel. Administrativ gehört die gesamten Flächen auf der Insel Pombok zum Amtsbezirk Salahutu, dem Bezirk Zentral Molukken. Die Entfernung beträgt nur 5 Kilometer von der Stadt Ambon, der Hauptstadt der Provinz Molukken. Um diese Insel zu erreichen, können Sie mit dem öffentlichen Verkehrsmittel von Ambon für circa eine Stunde zum Tulehu-Hafen fahren, der sich im Norden dieser Stadt befindet. Vom Hafen in die Pombo-Island können Sie mit einem Schnellboot für 10 Minuten fahren. Dafür sollten Sie von etwa 60.000 bis 100.000 Rupiah oder 4,5 bis 7,5 US-Dollar bezahlen. Liebe Zuhörer, die Pombo-Insel ist eine wunderschöne kleine Insel und nur etwa 2 bis 3 Hektar groß. Es ist von weißem Sand mit Bäumen an der Küste umgeben. Das Seegebiet ist eine Koralleninsel die eine teilweise oder vollständige Lagune umgibt und eine Reihe von großen und kleinen Korallenfelsen. Das klare Meereswasser ist sehr möglich, um den Meeresboden sehen zu können. Wenn das Meerwasser zurücktritt, werden die Felsen, die sich vorher im Meeresboden verstecken, in die Oberfläche erscheinen und eine schöne und seltene Landschaft bilden. Tauchen ist eine beliebte Touristenaktivität auf der Insel. Sie werden verschiedene Meereslebewesen von mehreren Fischarten, Muscheln, Algen, Korallenriffen mit einer Vielzahl von einzigartigen Formen sehen. Liebe Zuhörer, neben der Erkundung der Unterwasserschönheit können Sie auch die Schönheit der Festland der Insel Pombo genießen. Sie können um das Festland der Insel zu Fuß für eine Stunde gehen. Dabei werden Sie auch die endemischen Tiere der Molukken, nämlich den Vogel Pombo und verschiedene andere Vogelarten. Die Pombo-Insel ist der Ort zum Stoppen und das Nest des Vogels Pombo. Auf dieser Insel gibt es noch keine Unterkunft. Wenn Sie dort bleiben möchten, können Sie zelten oder in der nähersten Stadt, nämlich Ambon, übernachten. Wenn Sie sich entscheiden, auf dieser Insel zu zelten, sollten Sie alle Geräte, wie unter anderem Kleidung, Snorkel und Tauchgeräte, Essen und Getränke, Medikamente mitbringen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien über die Pombo-Insel von Molukken. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor. Und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Upacara 17 Agustus oder auf Deutsch die Zeremonie am 17. August.
Liebe Zuhörer, nun stellen wir Ihnen ein paar Vokabeln und Ausdrücke vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Wir werden das Wort zweimal langsam vorlesen und Sie können es zunächst wiederholen. Die Zeremonie, auf Indonesisch Upacara. Upacara. Der 17. August, auf Indonesisch 17 Agustus. 17 Agustus. Die Uniform, auf Indonesisch Seragam. Seragam. Wo, auf Indonesisch di mana. Di mana. Wie viel Uhr, auf Indonesisch, jam berapa, jam berapa. Das Feld, auf Indonesisch, lapangan, lapangan. 4. Of Indonesia's, depan. Depan. Das Büro of Indonesia's, kantor. Kantor. 7:30 morgen of Indonesia's, jam 7:30 pagi. Jam 7:30 pagi. Das Event of Indonesia's, acara. Acara. Die Flagge hissen of Indonesia's, mengibarkan bendera. Mengibarkan bendera. Vorlesen of Indonesia's, pembacaan. Pembacaan. Die Präambel des Indonesischen Grundgesetzes 1945 of Indonesia's, pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945. Der Chor of Indonesia's, paduan suara. Paduan suara. Singen of Indonesia's, menyanyikan. Menyanyikan. Die Nationalen Lieder of Indonesia's, lagu-lagu nasional. Lagu-lagu nasional. Abholen of Indonesia's, jemput. Jemput. Too spät of Indonesia's, terlambat. Terlambat. Morgen of Indonesia's, besok. Besok.
Liebe Hörer der Stimme Indonesiens, wir werden jetzt diese Vokabeln in einem Gespräch zum Thema Upacara 17 Augustus oder auf Deutsch die Zeremonie am 17. August zwischen Andi und Mary in dem Büro langsam vorlesen. Sie können zunächst wiederholen. Alle Kollegen und Kolleginnen, morgen sollten Sie nicht vergessen, Ihr Uniform für die Zeremonie am 17. August zu tragen. Auf Indonesisch, teman-teman, besok jangan lupa memakai seragam untuk upacara tanggal 17 Agustus. Teman-teman, besok jangan lupa memakai seragam untuk upacara tanggal 17 Agustus.
Wo ist die Zeremonie? Wie viel begin die Zeremonie? Auf Indonesisch, di mana upacaranya? Jam berapa upacara dimulai? Di mana upacaranya? Jam berapa upacara dimulai?
Die Zeremonie beginnt am Morgen 7:30 auf dem Feld vor dem Büro. Auf Indonesisch, upacaranya dimulai jam 7:30 pagi di lapangan depan kantor. Upacaranya dimulai jam 7:30 pagi di lapangan depan kantor.
Wie ist mit der Reihe der Zeremonie auf Indonesisch? Bagaimana rangkaian upacaranya? Bagaimana rangkaian upacaranya?
Erstmal hissen die Fahne. Dann liest man Pancasila und Präambel der Indonesischen Grundverfassung vor. Zuletzt singt der Chor die nationalen Lieder. Auf Indonesisch, pertama-tama mengibarkan bendera, lalu membacakan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Terakhir, paduan suara menyanyikan lagu-lagu nasional. Pertama-tama, mengibarkan bendera, lalu membacakan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Terakhir, paduan suara menyanyikan lagu-lagu nasional.
Kannst du mich morgen abholen? Ich möchte nicht spät kommen. Auf Indonesisch, apakah kamu besok bisa menjemput saya? Saya tidak mau datang terlambat. Apakah kamu besok bisa menjemput saya? Saya tidak mau datang terlambat.
Kein Problem, bis morgen. Auf Indonesisch, tidak masalah, sampai jumpa besok. Tidak masalah, sampai jumpa besok.
Liebe Freunde der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir treffen uns wieder morgen mit dem anderen interessanten Thema. Vielen Dank und auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen einige indonesische Kroncong-Lieder. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Kroncong-Lied mit dem Titel Tanah Airku oder Mein Vaterland, gesungen von Bram Aceh. Gute Unterhaltung.
Oh,
Liebe Zuhörer, das Lied Tanah Airku erzählt über die indonesische Schönheit, die schöne Naturlandschaft, wie unter anderem Berge, Hügel, Täler, Wälder und Flüsse hat. Ein Lied, das eine Bewunderung und die Liebe für die Heimat Indonesiens. Dieses Lied wurde von Bram Titale bekannt mit Bram Aceh gesungen. Durch seinen Stimmencharakter wurde Bram Titale, der im Jahre 1913 in Banda Aceh, Sumatera geboren wurde, als Bapak Kroncong oder der Vater von Kroncong Indonesiens benannt. Bram Aceh hat die Generation wie unter anderem Harvey Malihulu, Irma June und Glenn Fredly die indonesische Musikwelt verebten geschaffen. Die Karriere von Bram Aceh begann, als er im Jahre 1945 der erste Sieger beim sogenannten Kroncong Wettbewerb Kroncong Jakarta Raya wurde. Viele Kroncong-Lieder von Bram Aceh haben gute Reaktion von den indonesischen Kroncong-Liebhabern. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Kroncong-Lied mit dem Titel Rindu Lukisan oder Gemälde über Sensu, das vom begabten Kroncong-Sänger M. Rifani gesungen wurde. Viel Spaß beim Zuhören.
Sari wajahmu mengapa membisu seribu pasang, mengapa mendusta seribu kata, mungkin kabulan merindukan kumbang. Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun maklum maksud tak sampai. Aku pun demikian, rindu sudah nasi untung di badan. Rindu lukisan mata suratan, hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Seribu kata, mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun
maklum maksud tak sampai rindu hatimu, aku pun demikian, rindu sudah nasi untung di badan.
Liebe Musikfreunde, das Lied Rindu Lukisan ist ein originales Kronjong-Lied. Es ist das Lied von Emre Fani, das bei den indonesischen Kronjong-Musikliebhabern populär war. Wie auch Bram Aceh hat Emre Fani den Sonnenstimmencharakter. Das Lied Rindu Lukisan wurde nicht nur Emre Fani, sondern auch von anderen indonesischen Kronjong-Sängern gesungen. Dieses Lied erzählt über das Lieblingspaar, dass sich einander sind. Obwohl dieses Lied ein altes Lied ist, kann man aber dieses Lied immer gut genießen. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie zwei weitere Kronjong-Lieder mit dem Titel Telaga Biru oder Blauer Teich, gesungen von Bram Aceh, und Rayuan Pulau Kelapa, gesungen von M. Rifani. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Waktu bulan mulai bercahaya, pancarkan sinarnya. Berkilauan air di telaga, telaga biru maya. Di tengahnya bambu sejuta menghijau warnanya, gemilang sinarnya di telaga, telaga biru. Waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan suri, telaga bidadari. Bunga surga nan mengharumi, telaga biru. Waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan suri, telaga bidadari. Bunga surga nan mengharumi, telaga biru suci.
kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.